Herzlich willkommen bei Xplor Sustainability, heute aus dem NIO Design Center in München. Hier im Design Center ist es verständlicherweise etwas crowdy, daher entschuldigt ein wenig die Hintergrundgeräusche dieser Folgen. Herzlich willkommen, Maximilian Zähringer bei Xplor Sustainability. Du hast Maschinenbau an der TU München studiert, 2020 deinen Master gemacht. Hast in den letzten 4 Jahren das Förderprogramm Nefton geleitet, eines der beiden großen E-Truck-Förderprojekte, und zusätzlich im November noch Fright gegründet, eine Plattform, die Logistikern bei der Planung ihrer E-Trucks helfen soll, wenn es um die Themen Routenplanung, Reservierung von Ladeplätzen und Ladepreisoptimierung geht. Super spannendes Thema. Hatten wir so noch nicht. Da können wir uns eine ganze Menge drüber unterhalten. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier sein zu dürfen.
Beginnen wir mal mit so einem Pauschalplatz. Was sind für dich so im Augenblick noch die größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Elektrifizierung von Logistikern geht?
Ich würde das ein bisschen unterteilen. Also es sind verschiedene Facetten, dieses Thema Herausforderungen aktuell. Wir haben das Thema Technik im Allgemeinen, wir haben das Thema Kosten im Allgemeinen. Wir haben auch das Thema, wie integrieren wir die Elektro-Lkw in die heutigen Logistikprozesse. Und wir haben auch gerade in dieser Transitionsphase viele so subjektive Faktoren, die da aktuell noch eine Rolle spielen, so in meinen Augen. Wenn wir da mit dem ersten Thema vielleicht anfangen, Thema Technik, ist, glaube ich, da sind wir sehr, sehr gut und sehr, sehr weit. Die Fahrzeuge haben eine gute Reichweite, sie haben eine gute Ladefähigkeit auch. Wir haben aber dann das Thema Kosten aktuell einfach. Faktor 2 bis 2,5 sehen wir aktuell bei den derzeitigen Fahrzeugen. Und für mich natürlich das Wesentliche ist das Thema Betrieb. Also wie können wir die Logistik unterstützen, diese Fahrzeuge auch einzusetzen konkret? Passt das zu den Strecken? Passt das zu den Lenk- und Ruhezeiten? Wo ist Ladeinfrastruktur? Was kann ich zu Hause laden? Kann ich meinen eigenen PV-Strom laden? Also da kommen so viele Themen, die das Feld Operations im Allgemeinen befassen, wo ich einfach sehr, sehr große Herausforderungen sehe, aber auch sehr, sehr viele Chancen im weiteren Verlauf sehe, wenn wir diese Fahrzeuge da gut einbinden können. Und das vierte Feld für mich ist das, was aktuell viel mitschwingt in vielen Diskussionen, die wir auch führen, ist dieses subjektive Feld, was auch ein bisschen natürlich durch die Politik getrieben wird, dieses Thema Unsicherheit in der Branche. Es wird viel über Wasserstoff, über Elektro, über Verbrenner, über E-Fuels gesprochen. Und was wir in den Gesprächen auch viel feststellen, ist auch, dass so eine Unsicherheit da hat. Ich weiß nicht genau, wo geht's hin? Mache ich lieber erstmal nichts? Diesel kann ich sehr, sehr gut rechnen. Habe ich seit 30 Jahren, 40 Jahren lang gemacht. Ich weiß einfach, wie das funktioniert. Das ist täglich Brot. Und jetzt habe ich diese Transformation und ich habe aber keine klare Richtung. Und das ist, glaube ich, so eine der zentralen Hürden in dieser Transformation, wie wir sie aktuell zumindest sehen.
Das sind ein paar gute Themenfelder, da können wir uns jetzt dran abarbeiten. Fangen wir doch mal mit der Routenplanung an, weil das ist, wenn man sich die Ladeinfrastruktur nur in Deutschland anschaut, schon eine Herausforderung. Tobi Wagner, der auch mal einen Podcast mit uns abgedreht hat, hat am Anfang genau die gleichen Herausforderungen gehabt, hat für sich und für die Community angefangen, eine Liste von Ladehubs zu erstellen, wo man mit LKWs problemlos laden kann, weil ja wir im Augenblick 90% öffentliche Ladeinfrastruktur gerade an den Autobahnen haben, die nicht per se für LKW-Nutzung vorgesehen sind. Das kommt ja jetzt erst so langsam und du dann unterschiedliche Herausforderungen hast. Manche Anbieter verbieten ja komplett tatsächlich auch aufgrund der wahrscheinlich Bodenbeschaffenheit, dass sie den falschen Beton von Anfang an gewählt haben. Und dann hast du noch unterschiedliche andere Themen, die damit reinspielen. Wie sieht es da aus deiner Sicht aus?
Also ich finde erstmal, glaube ich, so Initiativen wie jetzt Tobi Wagner sie auch machen, sind super gut dafür, die auch einfach zeigen, dass es geht. Und wir haben vermeintlich mehr Lademöglichkeiten für Trucks öffentlich, als viele Logistiker auch denken. Also wir führen auch eine eigene Karte, also geografische Karte, wo man sehen kann, wir haben ungefähr 150 bis 160 öffentliche Ladepunkte. Hört sich viel an, wenn man sich es anschaut, geografisch nicht ganz so flächendeckend, aber es geht schon sehr, sehr gut. Und genau solche Listen pflegt jeder größere Logistiker, auch mit dem wir aktuell sprechen. Und ich fand auch den einen Gedanken, den er einmal in einem Video gezeigt hatte, sehr gut, das zusammen zu bündeln, einfach da diesen Wissensaustausch zu machen. von der technischen Seite her oder auch in Richtung Routenplanung. Wie gesagt, wir sehen aktuell, dass viele der Routen, die wir so reinbekommen, fahrbar sind. Das ist immer natürlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auch CPOs heute Ladeplätze als Truck geeignet darstellen. Jetzt mal rein von der Bodenbeschaffenheit, du hast es angesprochen, das würde funktionieren, aber dann haben wir dieses Thema Wendekreise, wir haben dieses Thema Absatteln, nicht Absatteln. Also es gibt einfach Use Cases, wo ich aus versicherungstechnischen Gründen nicht absatteln darf, und dann ist dieser Ladeplatz einfach raus. Da gibt es eben Zufahrtsbeschränkungen, Höhenbeschränkungen. Dieser, über was ich immer lachen muss, ist, was auch immer wieder in einem Gespräch mit Logistiker kommt, ist, wenn mir der Fahrer das Dach abfährt, dann fährt das Fahrzeug die nächsten 3 Monate umsonst wegen den Reparaturkosten. Also in einem, diesem so kostensensitiv getriebenen Thema muss ich da einfach super drauf achten, kann ich da wirklich hinfahren. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Aber wir sehen ja auch jetzt mit Initiativen wie von E.ON, von Mylands, von Aral, dass dedizierte Truckplätze entstehen und auch diese, ja, ich bezeichne es immer als so Dual-Use-Plätze entstehen, auch von kleineren CPOs wie CityWatt beispielsweise, sodass wir, glaube ich, da sehr, sehr gut auch vorankommen und natürlich auch super viel lernen können aus dem Pkw-Bereich.
CPOs, wenn du eine Empfehlung abgeben könntest, wie so ein idealer E-Truck Charging Hub aussieht, wie sollte der aus deiner Sicht aussehen? Nur schon mal Schleifkurven sind natürlich gerade da extrem wichtig. Ja. Aber nicht nur das?
Ja, nicht nur das. Also das ist eine super tiefgreifende Frage. Also das sind auch mehrere Themen. Technisch gesehen, klar, wir brauchen die Leistung. Wir brauchen auch die erlaubten Standzeiten. Da kommt auch dieses Thema Schnellladen mittags, Übernachtladen abends. Also Thema Blockiergebühren haben wir schon öfter diskutiert. Ist auch so eine Falle bei Pkw-Ladeplätzen, die man nicht tappen darf. Dann haben wir aber auch so Fahrerannehmlichkeiten, Toiletten, Verpflegung und so weiter. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir da nicht vergessen dürfen. Ist auch was beim Pkw am Anfang vergessen wurde. Beleuchtung zum Beispiel, haben wir ganz viel drüber gesprochen vor 3-4 Jahren. Und ja, sonst ist es nicht so schwer. Die Herausforderung ist in der Fläche, die wir brauchen. Das ist das, was jeder CPO uns auch gerade rückmeldet. Wir brauchen die Flächen dafür und dann das zweite Netzanschluss, die dritte große Baustelle. Und wenn wir uns so eine Rastanlage heute anschauen, auch mittags, da ist sie nicht voll, aber trotzdem muss man nochmal nachzählen an den größeren, stehen da 100 Fahrzeuge, die da Pause machen. Und das perspektivisch wollen die zwischenladen. Die wollen nicht alle mit einem Megawatt zwischenladen, aber wenn sie nur mit 300 kW laden wollen, haben wir 30 Megawatt, die da einfach mal fließen müssen. Und das ist das zentrale Thema. Also in dieser Zeit, die wir jetzt haben, bis 2030, 2035, diesen Netzanschluss hinzubekommen, das beginnt quasi auch in der Ausgestaltung in so einem Ladepark.
Da hast du so im Vorbeigehen eine der größten Herausforderungen gestreift. Wir sehen das bei der Elexon auch täglich, das Thema Netzverfügbarkeit. Und wenn wir über das Thema Autobahnladen reden, wir haben ja 2 Varianten. Einmal ist es das, was die NAU halt fördert, entlang der Autobahn, die unbewirtschafteten Rastplätze jetzt im ersten Schritt. Das ist sicherlich sinnvoll. Aus meiner Sicht, ja, die haben vorselektiert, aber aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, weil wenn man sich mal so vor Augen führt, was das für Anlagen sind, unbewirtschaftet, dann eher so an B- und C-Lagen. Das heißt, Netzverfügbarkeit so gut wie gar nicht gegeben. Kann man froh sein, wenn die Sanitäranlagen beleuchtet sind. Der zweite Punkt, glaubst du, dass Lkw-Fahrer oder Logistiker bereit sind, abseits der Autobahn noch 3 bis 5 Minuten abzufahren, um dann in einer Infrastruktur zu sein, die komfortabler und schneller ist?
Ich beantworte die zweite Frage vielleicht zuerst. Ja, glaube ich. Es gibt auch eine ganz spannende Veröffentlichung aus den USA von vor 1,5 Jahren ungefähr, die genau das auch untersucht haben. Also dann sagt man, plus minus 10 Minuten ist eigentlich sowas, was auch gut in die Operation, also in die heutigen Logistikprozesse passt, wo man auch Umwege in Kauf nehmen kann. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr probates Mittel, um dieses Thema Autobahnladen ein Stück weit auch zu entlasten. Es wird ein Mix am Ende, glaube ich, geben und auch nur so funktionieren zwischen abseits gelegenen Standorten. Das können Autohöfe sein, die heute schon abseits ein bisschen liegen. Das können aber auch sogenannte Shared-Depots sein, also einfach Depots, die ausgestattet mit Ladeinfrastruktur sind, die aber tagsüber auch ermöglichen, dass andere Fahrzeuge da laden können. Auch solche Standorte, glaube ich, fließen in so ein gesamtheitliches Ladenetz rein. wir werden es nicht lösen können, wenn wir uns rein auf das Autobahnladen verlassen. Nicht in der Zeit. Und ich glaube, wir müssen alle zusammenarbeiten und auch die Depots mit reinnehmen, Autohöfe mit reinnehmen, auch kleinere Standorte einfach mit reinnehmen, wo es Flächen gibt, wo auch die vielleicht nahe an einem Umspannwerk einfach liegen, also geografisch gesehen einfach gut liegen und so uns ein sinnvolles Ladenetz für alle aufbauen.
Ja, hundertprozentig Zustimmung. Das ist, wenn wir in den Dialog mit Logistikern gehen, genau die gleiche Aussage, die sie tätigen. Das passt bei uns schon mit rein. 10 Minuten ist so Demarkationslinie und alles andere drunter, je höher der Komfort und die Möglichkeiten auf dem Hub dann sind, desto eher wird er auch genutzt. Wie müssen die aussehen, wenn wir das Thema Pkw-Charging uns anschauen? Öffentlich, frei zugänglich, kein Problem. LKWs, 10 Minuten haben wir jetzt schon mal auf der Uhr, weil wir den Hub gesucht haben. Jetzt kommst du an dem Hub an und kein Ladeplatz verfügbar, der irgendwie vor 3 Minuten noch verfügbar war.
Ja, also du sprichst natürlich das riesige Feld Reservierung an, Zuverlässigkeit an, Robustheit in den Prozessen an. Das ist auch noch ein anderes Thema, was da, also gerade wenn wir in diesem Feld Shared Hub unterwegs sind, ist dieses Thema Zugangsbeschränkung auch was, was viel diskutiert wird. Also wie schaffe ich es, dass die Fahrzeuge rauf auf den Betriebshof dürfen? Das ist A, erstmal physisch ein Thema, wenn da Schranken sind. B, aber auch aus versicherungstechnischen Gründen. Wir hatten ein Gespräch mit einem großen Paketlieferanten, der sagt, aufgrund der Versicherung mit den ganzen Paketen und so weiter geht das bei uns nicht. Also da gibt es verschiedenste Konstellationen. Aber natürlich super spannendes Feld, Thema Reservierung, mit dem wir uns auch in Freight viel beschäftigt haben schon. Ist was, was aus der Logistik aktuell als starke Anforderung einfach kommt, was aber viele Herausforderungen auf der Ladepunktbetreiberseite einfach auch hervorruft. Da geht es um das Thema, kann relativ einfach sein, ein Disponent reserviert einen Ladeplatz und dann sagt dir dem Fahrer hier, da fährst du hin, da ist der Ladepunkt, der ist dann frei, wenn du da ankommst. Das ist alles super gut, solange sich jetzt nie mehr irgendwas in dieser Konstellation verändert. Haben wir Stau oder der Fahrer fährt ein bisschen langsamer, fährt ein bisschen schneller, ist ein bisschen früher dran, ein bisschen später dran. Also wie gehe ich mit dieser ganzen Dynamik in diesem System um, ohne dass auch auf der Betreiberseite riesige Downtimes entstehen. Fahrzeug kommt eine halbe Stunde zu spät, ist die Ladesäule umsonst eine halbe Stunde blockiert. Das ist quasi bares Geld, was mir da durch nicht verkaufte Energie flöten geht. Und genau das soll eigentlich das Reservierungssystem ja verhindern, einen prädizierbaren Energieverkauf, um die Auslastung auch zu erhöhen, um dadurch auch die Preise vielleicht in den Griff zu bekommen. Also das ist ja auch bekannt, der Grund, warum wir so hohe öffentliche Ladepreise Stand heute haben, ist einfach, weil die Auslastung nicht da ist. Jetzt kommen wir in den Truck-Bereich rein, wo ich auch mit der Reservierung und dynamischem Pricing ein gewisses Steuersignal habe. Das zu nutzen, hilft auch der Logistikseite wieder, indem es einfach die Preise ein Stück weit in den Griff bekommt.
Also definitiv ein Must-Have für die Zukunft. Bleiben wir weiter auf dem Charging-Hub. Jetzt gehen wir davon aus, Zufahrt, Schleifkurven, alles okay, weil ich glaube, da müssen wir uns jetzt tatsächlich nicht drüber unterhalten. Ladeinfrastruktur auf dem Hub. Mal ein bisschen betrachtet aus CPO-Sicht oder aus Sicht des Logistikers. Ich glaube, im Letzteren macht es halt vielleicht wenig Unterschied. Eher distribuierte Charging-Systeme oder Standalone-Charging-Systeme. Was siehst du da als Vorteil für so einen Hub an?
Ich würde auf jeden Fall auf distribuierte gehen. Also sogenannte Power-Units, glaube ich, wird das auch ganz gerne bezeichnet. Einfach um dieses Thema Zwischenladen am Tag und Übernachtladen zu gewährleisten. Also ich brauche am Tag einfach weniger Säulen mit performanter Leistung, mit hoher Leistung und nachts einfach viele Ladesäulen für die eigene Flotte. Also ich glaube, das System ist das, was in der Logistik absolut durchsetzt. Wir sehen es auch von den 2, 3 großen Playern, die da am Markt sind, dass genau sowas kommt, noch vorgestellt wurde schon, teilweise auch schon im Testeinsatz ist. Und das hat, glaube ich, absolute Vorteile, auch Richtung Wirtschaftlichkeit ganz am Ende. Ne? Wenn ich zentral meine Leistungselektronik, das, was das wirkliche Geld kostet in der Entwicklung, habe und das immer sinnvoll aufteilen kann, egal für welchen Lade-Use-Case, sage ich jetzt einfach mal, da bin ich am Ende betrachtet immer eine kostengünstigsten Option. Und das ist das, um was es in der Logistik immer geht. Und das sind einfach Centbeträge, mit denen da hantiert wird jeden Tag.
Ja. Das trifft das, was wir uns auch in dem Kontext vorstellen, weil es einfach viel variabler steuerbar ist. Und ein anderer Punkt, je nachdem, welche Power Unit du hast, auch kostengünstiger arbeitbar ist. Ne? Du hast einmal natürlich Initialisierungskosten, die vielleicht ein bisschen höher sind, weil die Zuleitung zur Power Unit dementsprechend mehr Kosten verursacht, als wenn du Ja, wahrscheinlich auch wieder nicht, weil jeder Standalone braucht auch seine eigene Zuleitung. Anyway, auf jeden Fall nachher hinzugehen und zu sagen, ich nehme bei einer 1,2 Megawatt Power Unit, kann ich auf bis zu 10 Charger gehen, die ich dann variabel bespiele, je nachdem. Vielleicht auch, und da kommen wir zum nächsten Punkt, nicht nur eine Reservierung, sondern wie seht ihr das Thema generell Leistungs-zur-Verfügung-Stellung? Ob es halt einen gewissen Standard gibt, der generell zur Verfügung sitzt und jetzt komme ich und ich muss mal ein bisschen schneller.
Das Thema Reservierung wird jetzt aktuell natürlich viel im Sinne von ich reserviere diese Ladesäule physisch gesehen. Worüber wir aber viel sprechen und auch nachdenken, ist natürlich das Thema, ich reserviere den Raum, die Zeit, die Leistung und auch die Energie. Was man davon dann wirklich am Ende umsetzt, ist die Frage, aber entweder ist es Energie oder ist es Leistung. Eins von beiden brauchen wir. Ist natürlich auch irgendwie connected über die Ladekurve vom Fahrzeug. Ich glaube, relevanter ist das Thema Leistung, weil es auch wieder Richtung prädiktives Lastlademanagement an so einem Standort einfach die entscheidende Größe ist. Und das wird in diese Reservierung mit einfließen müssen. Also ich habe ja nichts gekonnt, wenn ich jetzt einen Hypercharger 400 reserviere und denke, ich bekomme da 400 kW. Und dann fahre ich da hin und merke, ja, auf der anderen Seite ist aber auch ein Truck, der schon 300 zieht. Jetzt komme ich da hin und ich bekomme nur 100. Dann ist meine, auch in unserem Fall, unsere Ladeplanung futsch, unsere Routenplanung futsch. Also das ist halt ein super kritisches Thema, dieses bekomme ich diese Leistung und Energie in dieser Zeit, die ich auch reserviert habe. Und das muss in die Reservierung mit rein.
Wir nehmen das Konstrukt mal wieder, was wir auch in vorherigen Folgen schon diskutiert haben. Du hast in Deutschland Lenkzeitbeschränkungen. Die werden sich auch nicht fundamental ändern. Ich glaube, im Gespräch ist tatsächlich im Ladevorgang dann auf den nächsten Parkplatz zu fahren. Irgendwie so eine 3-Minuten-Karenzzeit oder 5-Minuten-Karenzzeit, die da gerade besprochen wird. Aber auch hier Batteriegröße 650, 700 Kilowattstunden. Die können alle, wenn die Leistung verfügbar ist, mit 400, 350 steady laden, so von 10-90%. Das ist ja das Schöne beim LKW, der hat halt keine großartige Kurve, sondern ja nur so eine flache Linie. Wenn man es vergleicht mit dem PKW, dann ist es eine relativ einfache Rechenformel zu sagen, Leistung ist nicht CCS zu MCS, nicht hundertprozentig kriegsentscheidend. Wo siehst du die Use Cases der beiden Systeme? Was ist aus deiner Sicht perspektivisch dominierend und warum?
Das ist eine sehr schwierige Frage auch, das wirklich vorherzusehen. Ich glaube schon, dass der große Teil im CCS-Bereich ist. Wenn man sich das MCS-Laden anschaut, dann stehen da irgendwie zwei Faktoren gegenüber. Das eine ist, was ich durch MCS einfach reinbekomme, ist Flexibilität und dann auch irgendwie Robustheit in dem Prozess, weil ich einfach weniger Zeit physisch brauche. Das andere Thema ist natürlich das Thema Kosten. Das MCS-Laden teurer als das CCS-Laden? Ja, vermutlich. Es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, wenn man Richtung Energiedurchsatz und so weiter geht. Aber rein rechnerisch betrachtet hast du ja natürlich immer völlig recht. Also diese 45 Minuten, die wieder da mal stehen, reicht dann schon nicht mehr, wenn man sagt, man splittet die Pause auf, die Viertelstunde, die 30 Minuten. Dann kommt das Thema rein, dass mir MCS was bringen würde. Und ich glaube einfach, dass viele der Anwendungsfälle immer mal wieder in die Situation reinlaufen werden, warum auch immer, wo ich durch MCS es in den Griff bekommen kann. Ich schaffe einfach Robustheit in diesem Prozess. Das heißt nicht, dass ich immer MCS lade mittags, aber ich habe einfach diese Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, auch schon ein sehr, sehr wichtiger, vielleicht auch psychologischer Faktor für die Logistikbranche, die dann so weiß, okay, ich komme in annähernde Tankzeiten, wenn es mal sein muss. Das kann ein bisschen teurer sein und ich kann es vielleicht auch nicht überall, aber es gibt die Möglichkeit und dann kann ich auch diese Aufträge, wie sie heute sind, fahren. Das ist ja auch das, was den Logistiker dann am Ende dazu bewegt, zu sagen, okay, wir gehen in Richtung E-Truck, weil ich es hinbekomme. Und da spielt für mich MCS schon auch eine sehr wichtige Rolle. Nicht im täglichen Einsatz, glaube ich, aber dann doch, um auch einfach ja dieses Thema Robustheit reinzubekommen.
Sehe ich ähnlich. Ich glaube, so ein 80-20-Mix könnte dann eine gute Variante sein, ohne dass ich jetzt da schon tiefer in das Thema gegangen bin. Hat natürlich auch in vielen anderen Bereichen eine Daseinsberechtigung. Gehen wir mal Landstrom, könnte das Thema auch relevant sein. Und vor allen Dingen tatsächlich Länder, die nicht so gut ausgebaut sind, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist und die vielleicht auch nicht die Lenkzeitbeschränkungen haben, die wir haben. Weil dann flexibilisiert sich das mit MCS natürlich enorm. Ne? Dann kannst du tun und lassen am Ende des Tages, was du möchtest. Aber ich glaube, so eine Kombination mit einem sehr dominanten CCS-Anteil und MCS, der dann dir gewährleistet, hey, bei mir ist irgendwas schiefgelaufen und ich muss das jetzt korrigieren und das kann ich in erster Linie dann darüber korrigieren. Tarifstrukturen. Die Now hat ja in ihrer Ausschreibung für die unbewirtschafteten Rastplätze das Thema Durchleitungsstrom mit ins Rennen gebracht. Wie siehst du das? Also aus CPO-Sicht ist das jetzt nicht zwangsläufig so das perfekte Modell.
Die schreien auf jeden Fall mal nicht Hurra. Wir hatten das Thema erst in der Diskussion neulich und auch mit einem Unternehmen gesprochen, die das heute schon anbieten, ist auch bekannt. Für mich ist es auch wieder ein Mittel, um den Ladepreis zu senken. Das bringt viel Komplexität rein und es bringt auch gerade für große Logistiker Komplexität rein, weil natürlich die auch in der Position sein werden, zukünftig zu sagen, hey, ich nehme meinen PV-Strom mit, nutze dann dieses Thema Durchleiten an den öffentlichen Ladesäulen, wenn es denn angeboten wird. Also ich finde es erstmal eine gute Sache, natürlich nicht aus CPO-Sicht, aber aus Logistik-Sicht. Und wenn wir diese Transformation schaffen wollen, dann ist es erstmal ein gutes Signal in Richtung Logistik. Es hat aber natürlich auch wirklich viele Hürden in Richtung Wirtschaftlichkeit auf der Betreiberseite. Und man wird sehen, denke ich, ob sich's durchsetzt. Also die Frage ist, können quasi die unbewirtschafteten Rastanlagen, die das jetzt erstmal physisch umsetzen müssen, so viel Druck ausüben auf das rechtliche Ladernetz, dass das flächendeckend kommt?
Unabhängig vom Durchleitungsmodell, wie würdet ihr Logistikern raten, sich von der Preispolitik aufzustellen? Was ist so ein ideales Setting? Du hast schon mal PV angesprochen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber so im Gesamtkontext.
Also das hängt natürlich erstmal stark davon ab, wie viel muss ich überhaupt öffentlich laden. Das Thema Depotladen, da kann ich sehr, sehr viel machen. Gerade das Thema PV, aber auch Speicher, einfach viel Eigenverbrauch quasi reinbringen, auch viel Selbsterzeugung, Eigenerzeugung reinbringen. Und dann natürlich auch dieses Thema dynamische Stromtarife. Das ist halt auch ein super Mittel. Das ist ja das Schöne an der Logistik. Das ist extrem gut planbar, zumindest beim Tag voraus. Ich weiß, wann meine Flotte am Standort ist. Ich weiß auch, wie viel Energiebedarf die Flotte hat bis zum nächsten Tag, wann sie wieder los muss, mit wie viel Reichweite sie los muss. Und ich kenne jetzt mal, nehmen wir einfach mal ein Beispiel Tibber. Ich kenne den Headmarktpreis. Das kann ich perfekt darauf optimieren und die eigenen Energiekosten am eigenen Depot erstmal senken. Wenn ich natürlich auf das öffentliche Laden angewiesen bin, dann glaube ich, wird es auch da eine Möglichkeit geben, die Ladekosten in irgendeiner Form zu senken. Wir arbeiten auch mit Freit konkret in dem Thema und auch generell erstmal einen Wettbewerb zu schaffen zwischen den CPOs. Wir haben bis heute relativ wenige Truck-Ladeplätze und da muss ich erstmal den Preis halt nehmen, der halt dafür Ad-Hoc-Lader zur Verfügung steht. Und das ist auch das, was heute natürlich nicht wirklich wirtschaftlich ist. Da sind wir im Bereich von 39 Cent, glaube ich, oder 37 Cent. Mittlerweile gibt es einen Player, der das gerade veröffentlicht hat. Das ist die Region, wo wir hin müssen. Eigentlich müssten wir aber noch einen Ticken runter, was die Preisstruktur da angeht.
Jetzt haben wir uns für die Hubs die Themen Zugänglichkeit, Reservierung, Leistungszurverfügungstellung, variabel buchbar angeschaut und das Thema Pricing. Das stellt perspektivisch die CPOs vor ein paar Herausforderungen, die sie berücksichtigen müssen. Gehen wir mal zurück auf den Logistiker an seinem Depot. Da bieten sich ja ein paar mehr Möglichkeiten und ich glaube, da wird auch das Thema TCO wird dort mit einem erheblichen Anteil bespielt. Woraus setzt sich das zusammen?
Ich glaube, der dominante Treiber da sind einfach die Energiekosten. Und ich habe aber da zwei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich die Energie, die ich in die eigene Flotte lade, diese günstig wie möglich irgendwie erstmal bereitzustellen. Das ist das Thema Einkauf, das ist das Thema Eigenerzeugung, das ist das Thema Zwischenspeicherung. Das andere Mittel ist aber auch das Thema Auslastung der Ladeinfrastruktur. Und da komme ich auf diesen Punkt wieder, das Thema Semi-Public. Ich kann ja eben auch, wenn ich weiß, wann meine eigene Flotte unterwegs ist, und das kriege ich aus dem Transportmanagement raus, auch sagen, hey, ich habe hier teure Ladeinfrastruktur, wäre doch cool, wenn ich da auch einen Energiedurchsatz habe, wenn meine eigene Flotte nicht da ist. Und das ist ja auch im übertragenen Sinne wieder was, was meine TCO reduziert. Ich erhöhe die Auslastung, ich verdiene Geld als Energieprovider und tue quasi der Transformation noch was Gutes, indem ich Ladeplätze zur Verfügung stelle. Und das ist eine super charmante Möglichkeit, wo ich auch sehr preiskompetitiv mit den CPOs agieren kann und quasi auch bewusst, wenn es eine Vermarktungsplattform gibt, Fahrzeuge anlocken kann in dem Sinne. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe einen Stromtarif, der ist irgendwie 7 Cent oder so, Industriestrom. Ich biete mit an meiner Ladesäule 30 Cent an. Dann schaue ich mal, was passiert. Muss halt irgendwie in den Griff bekommen, wer kommt da, wann kommt der, ne? Muss das vielleicht auch reservierbar gestalten. Aber ich habe da halt ein Mittel, um meine TCO zu senken.
Guter Punkt. PV-Speicher sind sicherlich fundamentale Bausteine halt für die Zukunft bei Logistikern, einfach um die Eigenversorgung zu optimieren. Kommen wir mal zur Ladeinfrastruktur. Wir haben ja so ein bisschen eine geteilte Welt, also wenn man so die Volvo-Gruppe mit Renault zusammensieht, dann haben die aus meiner Sicht das Thema nicht schlecht gedacht, mit dem AC Onboard Charger den zu behalten, weil mit AC bis 43 kW ist ja darstellbar und ist für ein Depot, wenn die Fahrzeuge abends zurückkommen, eigentlich die kostengünstigste Installationsart, die du dir da einrichten kannst, weil es mindestens 40% günstiger ist in der Installation, als wenn du DC dorthin stellst. Du brauchst natürlich auch DC-Einrichtungen, damit du aktiv variabel schnell laden kannst. Aber wie sollte von der Ladeinfrastruktur aus deiner Sicht das aussehen?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, sich auch darüber Gedanken zu machen. Wir sehen aktuell einfach viel Bewegung in dem Bereich, so DC-Subnetze aufzuziehen für die Ladeinfrastruktur am Depot. Und dass auch dieses Thema Power Units oder zentralisierte Leistungen, nenne ich es jetzt einfach mal, auch am Depot das Thema ist, was aktuell viel gedacht wird, weil eben auch da, je nach Einsatz natürlich immer, das gilt generell für die Logistik, ist einfach sehr, sehr divers. Aber du hast eben auch Use Cases, wo das Fahrzeug mittags mal reinkommt, schnell zwischengeladen werden muss und dann wieder weitergeht. Es ist nicht die ganze Flotte natürlich, aber es ist eben auch da notwendig in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass eben auch da das Setting sehr, sehr gut funktionieren wird, da quasi im DC-Bereich das abzufrühstücken quasi. Sicherlich, du hast es angesprochen, diese zweigeteilte Welt. Erstmal ja, natürlich über Nachtladen 43 kW, eigentlich super, auch kostengünstig ist ja das maßgebliche Credo in der Logistik. Die Frage ist, glaube ich, einfach auch, wo wird sich dahin entwickeln, wenn wir im DC-Bereich diese Preissenkung auch noch sehen? Vermutlich ja. Ladeinfrastruktur wird vermutlich irgendwann zu einer gewissen Commodity. Und dann glaube ich einfach, dass DC da Vorteile hat, weil PV läuft auf DC, Batteriespeicher läuft auf DC. Und durch die DC-Subnetze haben wir, glaube ich, da einfach auch im Bereich von Wirkungsgraden noch einfach einen Vorteil.
Andere Antriebstechnologien, Technologieoffenheit, ist nicht zum Unwort des Jahres gekürt worden. Ist eigentlich auch nichts Schlechtes, wenn man seine Schlüsse daraus zieht. Wie siehst du die Landschaft im E-Truck-Bereich oder generell in der Logistik in den nächsten 10, 15 Jahren? Wo wird es sich hin entwickeln?
Also wenn wir 10 Jahre vorausschauen, dann ist es, glaube ich, so, dass wir einen sehr dominanten Anteil an BEV-LKW, also Elektro-LKW, batterieelektrische LKW, müssen wir genauer sagen, haben werden. Und in vielen Diagrammen, die wir gerade so von Unternehmensberatungen sehen, die wir aber auch von Logistikunternehmen sehen, ist das so, dass vielleicht Wasserstoff, also Fuel Cell in dem Fall auch, noch eine gewisse kleine Rolle im Nischenbereich spielt. Ob das wirklich so ist, das wage ich auch zu bezweifeln, einfach aufgrund von doppelter Infrastruktur, die wir hochziehen müssen. Keine Synergien im BEV-Bereich. Im Verhältnis zur technologischen Entwicklung, die geldintensiv ist, wenig Stückzahlen, die am Ende verkauft werden. Also da muss sich auch jeder OEM Gedanken machen, lohnt sich das Ganze? Ich glaube, auch die Marschrichtung der OEMs ist da schon sehr deutlich, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und auch ne, so Themen wie No-Regret-Strategie, was ist die Wirtschaftsweise auch nochmal, sich ja genauer angeschaut haben für Elektro-LKW, das zeigt schon eindeutig die Richtung auf. Und ich stimme dir völlig zu, an sich ist Technologieoffenheit überhaupt nichts Schlechtes, sondern es ist was sehr Gutes, ist auch das, was wir aus der Forschung aus leben. Wir gucken uns völlig unverblümt, auch mit wenig Kostenbrille mal Technologien an und sagen dann, hey, das ist das, was am sinnvollsten ist. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir oder waren wir eigentlich schon. Viele haben gesagt, was das Sinnvollste ist. Und das ist nun mal batterieelektrisch. Und jetzt muss man irgendwie so ein bisschen aus dieser vielleicht Offenheit in diese Entschlossenheit vielleicht auch gehen und sagen, hey, wir haben es uns angeschaut, das ist die Lösung und damit gehen wir. Und zwar alle zusammen.
Vollkommen richtig. Aus meiner Sicht, aus Technologie Offenheit muss Technologieentschlossenheit werden, weil ansonsten drehst du dich ja nur im Kreis und bast halt immer nur das Technologieoffenheit durch die Welt. Das hilft tatsächlich keinem. Das ist ein guter Punkt, um so in die letzte Frage zu gehen, um das Thema CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen. Wir wissen, 20% der weltweiten Emissionen entstehen durch den Verkehr, davon wiederum 30% durch den Schwerlastverkehr. Das heißt, das ist ein Riesenhebel. Es braucht, um das umzusetzen, eine ganze Menge. Also wenn du jetzt mal so in die letzten anderthalb Jahre schaust und jetzt auch, soweit man das kann, in dem politischen Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, in die Zukunft, was würdest du dir wünschen, damit das Thema mehr Traktion bekommt?
Also das eine haben wir schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen entschlossen handeln. Also wenn man so will, brauchen wir, glaube ich, eine Politik der Klarheit, der Innovation auch und auch der Verantwortung. Und ich glaube, das sind die drei wesentlichen Merkmalen, die wir da brauchen, um dieses Thema vorantreiben zu können. Und einfach das Festhalten an den Sektorzielen ist super wichtig auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene und auch eigentlich das Festhalten an dem Thema Klimaabkommen. Wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Nur weil in einem Teil der Erde das nicht so gesehen wird, heißt das lange nicht, dass wir da anders handeln müssen, sondern es geht einfach darum, gesamtheitlich dieses Thema in den Griff zu bekommen. Wir haben es verursacht und jetzt sollten wir auch die Verantwortung zeigen und mit Innovation eben das wieder ins Lot zu rücken. Und das ist das, was ich mir von der Politik wünsche und das ist aber auch das, was ich von der Politik erwarte.
Das ist ein perfekter Schlusssatz. Max, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das super spannend, gerade auch unter einem Aspekt, der ein bisschen wissenschaftlicher getrieben ist. Und mir hat es riesig Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Kann das nur zurückgeben.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.